Moin und herzlich willkommen im Kurswechsel-Podcast. Hier ist Arne von den Kurswechslern und ich habe hier ein neues Buch. Wir führen anders. 24,5 befreiende Impulse für Manager. Geschrieben hat das Ding Marc Poppenborg und als ich gehört habe, dass Marc das vorhat, war mein erster Gedanke, muss das sein? Kommt da noch irgendwie was Neues oder ist nicht längst alles gedacht, alles gesagt, alles aufgeschrieben, was an Erkenntnissen über moderne Unternehmensführung, Organisationsentwicklung, Führung und Zusammenarbeit in den letzten Jahren an Erkenntnissen gereift ist. Und um es kurz zu machen, so viel Neues kommt da auch eigentlich gar nicht. Aber es kommt anders um die Ecke. Ich durfte ein kleines Testimonial beisteuern und insofern musste ich mir überlegen, was ist denn da jetzt so anders an dem Buch oder an Marks Arbeit? Und zunächst mal, es kommt ohne Framework-Marketing aus. Es ist ganz viel nicht. Es liefert keine Change-Rezepte. Es kommt nicht mit dem erhobenen Zeigefinger um die Ecke. Es sagt dir nicht, was du tun musst, aber, und das leistet es wahrscheinlich wie kein anderes, es irritiert im positiven Sinne. Es regt zum Denken an. Ich würde sagen, zum Besserdenken. Zum selbst auf Ideen kommen. In der heutigen Episode diskutieren Marc und ich, was wir denn so anders machen beim Blick auf Unternehmen, wodurch sich moderne und vor allem wirksame Organisationsentwicklung auszeichnet und an welcher Stelle viele Unternehmen, die sich gerade in so einem Wandel befinden, am Ende selbst Schaden durch Agilisierung zufügen, oft leider ohne das zu merken. So, genug gesabbelt. Los geht's, viel Spaß bei der heutigen Episode.
Du hörst den Kurswechsel Podcast. Wir machen Arbeit wertevoll, lautet unsere Vision. Im Podcast sprechen wir über lebendige Organisationen, den Weg dorthin und die Nutzung von modernen Arbeitsformen.
Dann darf ich zum zweiten Mal im Grunde sagen, herzlich willkommen im Kurswechsel-Podcast, lieber Marc.
Danke, Arne.
Schön, hier zu sein. Hat mich mega gefreut und hatte nach unserem letzten Gespräch, was übrigens nach wie vor eine unserer Top-Episoden ist, was so die Downloads angeht,
cool,
habe ich gedacht, das müssen wir irgendwie nochmal wieder machen. Und jetzt gab es einen Anlass, der sich zumindest für mich geradezu aufgedrängt hat, um nochmal zu fragen, ob du Lust hast. Und da sitzen wir. Aber ich habe dir gerade schon die Einstiegsfrage verraten, die ich stellen wollte. Ich mache das jetzt trotzdem. Wie oft hast du diese Woche schon auf dein Handy geguckt?
Ja, ich habe tatsächlich vor ein paar Monaten die LinkedIn-App von meinem Handy gelöscht, damit ich eben nicht so oft und so viel Zeit auf den sozialen Medien verbringe und Twitter auch. Und ich habe sie jetzt zum Buchlaunch nochmal installiert, weil ich irgendwie mitbekommen wollte, was so los ist. Und wenn dann irgendwie, ich habe die gestern, glaube ich, wirklich alle 15 Minuten aufgemacht, außer auf der Fahrt. Also ich war eine längere Zeit im Auto. Und also jedes Mal waren da irgendwie 20 bis 25, 30 Benachrichtigungen. Das fühlt sich einerseits total cool an und andererseits war es dann auch ein guter Grund, die App jetzt mal vorübergehend nochmal auf dem Handy zu lassen. Aber bald kommt sie wieder weg.
Kannst du einschätzen, wie läuft's? Also ich habe zwischendurch gesehen, du hast mal gepostet, auf Amazon in den Charts stehst du auf 7 oder sowas in den Top-Erscheinungen.
Ja, es läuft scheinbar sehr gut. Also ich kann das natürlich jetzt nicht richtig objektiv beurteilen, weil man kriegt ja keine Verkaufszahlen von Amazon. Man kriegt nur Bestellungen von Amazon, die ja dann auf Lager gehen. Das heißt, ich habe eine grobe Idee davon, wie viel Amazon so grundsätzlich glaubt, verkaufbar wären. Und ich sehe halt die Charts, genau. Und ich bin immer noch unter Wirtschaftsbüchern auf Platz 2 jetzt. Gestern war es 1, jetzt Platz 2. Und ich bin nicht gleich wieder abgeschmiert, also es hält sich irgendwie. Und auf Karriere und Beruf bin ich auf, wie heißt es, Business und Karriere, bin ich irgendwie auf Platz 4 und unter allen Büchern auch noch auf Platz 13. Das fühlt sich so an, als könnte ich damit zufrieden sein. Ich glaube, es läuft richtig gut. Und was auch schön ist, natürlich hatte ich so eine Hoffnung, dass die tolle Community, die wir haben, da uns auch ein bisschen unter die Arme greift beim Buchlaunch. Aber nicht nur das, sondern ich merke jetzt auch, dass die ersten Rückmeldungen kommen von Leuten, die ich gar nicht kenne und die auch jetzt schon das Buch gelesen haben, also innerhalb von irgendwie einem Tag und das super finden. Von daher sinkt die Sorge, dass es vielleicht inhaltlich ein Flop ist oder sowas oder irgendwie ich nicht die Relevanz getroffen habe, die jetzt gerade nachgefragt wird. Also ich bin sehr zufrieden bisher und freue mich darauf, wie das jetzt die nächsten Tage und Wochen so weitergeht.
Mhm. Ja, ich habe dich ja auch gestern nochmal eben ganz hektisch angeschrieben, so Marc, ich habe das Buch noch gar nicht. was da los? Ich habe es natürlich auch beobachtet und wollte dann auch so meine 2 Cent dazu beitragen. Ich durfte ja, was mich sehr stolz macht, ein kleines Testimonial beisteuern.
Ja, danke nochmal dafür.
Wo ich unter anderem geschrieben habe, ich nehme dich manchmal als unbequem wahr, im positiven Sinne. Mhm. Du würdest wahrscheinlich sagen, unkonventionell. Und so ein bisschen vorgenommen habe ich mir diesen für unsere Podcast-Episode auch mal unbequeme Fragen zu stellen, um vielleicht das rauszukitzeln aus dem Buch.
Ach cool.
Mhm. Was nicht in Buchstaben abgedruckt ist. Und ich fange mal an. Also die bequeme Frage wäre wahrscheinlich lieber, Marc, was hat dich motiviert, ein Buch zu schreiben? Aber ich mach's mal von der anderen Seite. Wenn ich mich interessiere für moderne Unternehmensführung, Zusammenarbeit, Arbeit im Allgemeinen, Führung, Agilität, alles, was so da dran hängt in dieser Blase, dann finde ich mittlerweile unzählige Bücher. Ich weiß nicht, mehrere hundert. Und jetzt kommt dieses, ich halte es hier gerade in den Händen, kleine, in unscheinbarem Weiß daherkommende Exemplar von Marc Poppenburg um die Ecke. Und ich stelle mir die Frage, warum sollte ich jetzt das auswählen?
Also wahrscheinlich würde ich eine Analogie bemühen und würde sagen, dass viele der Bücher, von denen ich manche auch großartig finde, ich will da jetzt auf gar keinen Fall mich maximal überhöhen, aber du hast mir ja ganz bewusst gefragt, ne? Was unterscheidet mich von den anderen Büchern? Und insofern will ich auch eine klare Antwort geben. Ich glaube, dass, wenn die Analogie wäre, du reist in ein fremdes Land mit einer fremden Sprache, also, weiß ich nicht, nach China oder so, und du fragst dich, wie komme ich da klar? Dann ist das ja ein Ausdruck von Unsicherheit. Also, was mache ich jetzt hier? Ich bin irgendwie in einem Land, das ich nicht kenne. So wie es manchen Managern geht, wenn sie hören, du musst jetzt New Work machen, du musst jetzt Agilität machen, du musst jetzt Lean Management machen, du musst jetzt Reinventing Organizations machen. Mach was, Hauptsache zeig irgendwie Umtriebigkeit. Ne? Also alle machen was, also musst du auch was machen. Und diese Unsicherheit kann man auf zwei Arten und Weisen kompensieren oder reduzieren oder absorbieren. Und die eine Möglichkeit wäre, du sagst dem Menschen, der jetzt nach China fährt, pass auf, du kommst da jetzt gleich am Flughafen an. Die erste Frage wird sein, von wo sind sie angereist? Dann sagst du folgenden Satz. Und danach musst du ein Taxi finden. Die sind immer da vorne. Dann gehst du da lang, dann gehst du da lang und stellst die Frage. Und das reduziert Unsicherheit, weil jetzt habe ich was, an dem ich mich festhalten kann. Jetzt laufe ich los, komme da an, stelle die erste Frage, läuft super, ich fühle mich gut. Und dann im Taxi kommt die erste Rückfrage. Und dann bin ich am Arsch, weil ich kenne die Sprache nicht. Ich weiß nicht, was ich antworten soll. Und das ist Ausdruck des Versuchs, Unsicherheit dadurch zu absorbieren, dass man ein Rezept gibt und klar sagt, so musst du mit dieser komplexen Welt umgehen, so musst du navigieren durch China. Und die andere Möglichkeit, Unsicherheit zu absorbieren, wäre, dass man die Sprache lernt und dadurch zwar nicht weiß, wie man jetzt, was genau passiert, wenn man am Flughafen ankommt und was man als nächstes macht, aber man weiß, wo man hin will, nämlich ins Hotel, und man weiß, dass man das Land kennenlernen will, und man hat die Sprache, man wird zurechtkommen. Man kann durch dieses Labyrinth durchnavigieren, weil man eine Dimension hinzugewonnen hat, die man vorher nicht hatte. Und etwas großspürig würde ich behaupten wollen, dass mein Buch, eben weil es keine Anleitung ist, weil es kein Rezept ist, weil es einem nicht sagt, wie man sich verhalten soll, weil es keine Lösungen bietet, sondern eine Dimension hinzufügt, die Erkenntnisse erzeugt, die vorher nicht da waren, nämlich durch die, ich hoffe, verständliche Vermittlung von grundsätzlichen theoretischen Inhalten, die vielen nicht bekannt sind, über die Wirkmechanismen in Organisationen, so wie die Sprache in einem Land, dass dadurch Menschen in die Lage versetzt werden, in dieser Unsicherheit besser zurechtzukommen, als sie es bisher getan haben. Dass Manager also eben nicht ihr Denken abgeben an ein Rezept, sondern ihnen das Denken erhalten bleibt oder vielleicht sogar zurückgegeben wird durch ein paar provokante Ausführungen und unbequeme, wie du sagst, Ausführungen. Und dadurch die Kapazität steigt, weil halt mehr Menschen wach und wachsam mit offenen Augen durchs Unternehmen laufen, nicht im Automatismus und nicht in dem Befolgen irgendwelcher Skripte, sondern mit einem wachen Geist, um mit dem, was ihnen jetzt zur Verfügung steht, besser auf die eigenen Probleme zu gucken. Darum geht's mir. Und ich glaube schon, dass das mein Buch von vielen anderen unterscheidet. Und damit will ich gleichzeitig nicht sagen, dass es nicht auch Bücher gäbe, die rezeptfrei sind und die versuchen eher eine Dimension hinzuzufügen. Für mich hat ja auch was mit meiner persönlichen Geschichte zu tun. Als ich dieses Feld der Systemtheorie insbesondere kennengelernt habe, war das für mich so, als hätte ich eine neue Dimension jetzt zur Verfügung. Ich konnte Sachen sehen, die ich vorher nicht sehen konnte. Ich hatte Probleme, die mir vorher unerklärlich erschienen. Warum machen wir so viele Meetings? Warum sind so viele Leute unmotiviert? Warum übernimmt hier keiner Verantwortung? Warum streiten die beiden sich, obwohl wir jetzt schon 1000 Konfliktschlichtungsworkshops gemacht haben? Die konnte ich mir plötzlich alle erklären. Und zwar plausibel und einfach. Und Lösungsansätze entwickeln. Und das, das liegt eben nicht daran, dass ich Rezepte und Methoden bekommen habe, sondern eine Denkebene hinzugewonnen habe. Und darum geht es mir mit diesem Buch. Impulse zur Verfügung zu stellen, die dazu führen, dass Manager, und das ist natürlich eine Zuspitzung, die man bei Buchtiteln braucht. Das Buch ist natürlich genauso auch interessant für Projektleiterinnen und Unternehmerinnen und Mitarbeiter jeder Ebene, die Interesse daran haben, ihr Denken auszubauen, zu vervielfältigen, die Möglichkeiten ihrer Denkpfade.
Ja, wir sagen dazu gern Licht am Fahrrad haben.
Also, ja, schön, genau.
Wir machen den Leuten mal Licht ans Fahrrad. Dadurch ist noch kein Problem gelöst, aber ich kann viel klarer sehen, was das für Probleme sind, welche Beschaffenheit sie haben, und möglicherweise habe ich auch eine Idee, von welcher Seite greife ich das an.
Das einzige Problem an deiner und meiner Analogie ist, dass man weiß, dass man mit dem Fahrrad im Dunkeln unterwegs ist und man merkt, da fehlt mir was, und man weiß, ich bin jetzt in China und ich spreche die Sprache nicht, aber im Unternehmen läuft man oft rum und man weiß gar nicht, dass einem was fehlt. Man ist geprägt von der betriebswirtschaftlichen Sichtweise und mit der versucht man, jedes Problem anzugehen, das einem vor die Füße fällt, und dass es da noch eine andere Dimension gibt, mit der man auf dieses Problem gucken könnte, eine organisationssoziologische oder wie auch immer man das nennen will, diese Erkenntnis ist ja gar nicht da oft. Und das hat nichts mit der Dummheit der Menschen zu tun, sondern einfach nur mit der Tatsache, dass dieses Wissen erstens gar nicht so leicht zugänglich ist, also einfach so im Sinne der Verbreitung, und es ist halt durchaus zum Teil sehr kontraintuitiv und kompliziert, und man muss sich ein bisschen Mühe machen. Und das Buch will ganz bewusst einen Einstieg bieten in diese Denkwelt und nicht eine eine erschöpfende Darstellung aller Facetten und Winkel und Aspekte der Theorie.
Ich finde, jetzt springen wir eigentlich schon viel weiter, als ich wollte, aber vielleicht passt das ganz gut. Du bringst noch einen schönen Aspekt mit rein. Man liest und hört ja in diesem Zusammenhang, auch wir erwähnen das in unserem Podcast immer mal wieder, dass wir uns dieser modernen Systemtheorie, whatever that is, bedienen. Da haben wir, ich überlege gerade, letzte Woche, glaube ich, gerade drüber gesprochen, dass das aber eben auch nur eine Brille ist. Und es natürlich noch weitere gibt. Und je nachdem, was ich mir da angucke und welche Brille ich benutze, sehe ich unterschiedliche Dinge. Und auch die Betriebswirtschaftslehre ist natürlich eine Brille, die ich nicht dauerhaft ablegen sollte, weil ich die natürlich brauche.
Unbedingt.
Den Stellen.
Volle Zustimmung. Um dein Bild zu nutzen mit der Taschenlampe, vielleicht könnte man sagen, das ist so, wie als würde man verschiedenfarbene Lichter am Fahrrad haben, ne? Und manche Lichter, tiefe Rottöne, machen andere Farben wiederum sichtbar, reflektieren andere, geben andere Kontraste, oder wie mit einer Brille, wie du gerade sagst, wenn ich mir beim Skifahren eine orange gefärbte Brille aufsetze, kann ich Kontraste besser sehen, aber in anderen Situationen brauche ich die Kontraste vielleicht nicht, zum Beispiel abends beim Trinken oder so, und dann braucht es eine andere Brille, und ich bin auf keinen Fall, das weißt du auch, jemand, der sich von der Betriebswirtschaftslehre abkehrt, sondern ich glaube, es braucht eine Ergänzung.
Ja, ganz im Gegenteil. Also ist ja auch so ein Impuls. So. Und da komme ich gleich noch hin eigentlich. So der böse Taylor, der uns das alles eingebrockt hat und warum das vielleicht doch gar nicht so eine, zumindest zu 100% richtige Haltung ist. Aber vielleicht mal zurück aus China und Licht am Fahrrad, und bevor wir in zu vielen Bildern irgendwie unterwegs sind, zurück ins beschauliche England, wo du vermutlich gerade sitzt. Ich würde mal behaupten, jemand, der ein Buch schreibt, der hat was zu erzählen. Und ich erinnere mich noch, als ich zu Intrinsify kam oder an Intrinsify geraten bin oder andersrum, wie auch immer, da hieß das Ganze Intrinsify Me und der Claim war Happy Working People. Heute sprecht ihr von Bullshit-freier Arbeit. Was ist der Unterschied, und vielleicht noch viel spannender, was liegt dazwischen für dich quasi als jetzt dann auch Buchautoren?
Dazwischen liegt eine Reise, die ich im Nachhinein immer die Reise der Entnaivisierung nenne. Habe ich auch in der kompaktesten aller möglichen Formen im Auftaktkapitel des Buches sozusagen dargestellt. Ich bin selber als frustrierter Mitarbeiter aus der aus dem Angestellten-Dasein entkommen oder habe gekündigt und gesagt, es braucht was anderes. Ich habe mich da nicht mehr wohlgefühlt. Ich habe die Arbeit als sinnlos empfunden. Ich sage immer ganz gerne dazu, dass mein damaliger Arbeitgeber, die Vollmann Schäfzig GmbH, kennst du ja auch, dass die ein toller Arbeitgeber ist und dass es ein tolles Unternehmen ist und dass da eine tolle Atmosphäre geherrscht hat mit weitsichtigen Chefs. Und trotzdem hatten wir insbesondere aufgrund der damaligen Situation, das war so am Anfang der, am Ende der Finanzkrise, haben wir so viele Gefälligkeitsprojekte gemacht, dass der Sinn der Arbeit verloren gegangen ist. Und dann habe ich gemerkt, dass es nicht nur mir so geht, also dass nicht nur mir der Sinn in der Arbeit fehlt, sondern auch ganz vielen anderen Menschen. Und je mehr Leuten ich meine Gefühlswelt geöffnet habe, desto öfter habe ich gehört, ja, so geht's mir auch. Ich gehe eigentlich auch lieber am Freitag nach Hause als montags morgens zur Arbeit. Und ich würde am liebsten auch irgendwie selber was machen, was anderes machen, irgendwo arbeiten, wo es mehr Spaß macht. Und das hat dann bei mir die Sehnsucht ausgelöst, daran was zu ändern, ändern zu wollen. Und dadurch entstanden zum Beispiel solche zugespitzten Sätze oder in dem Fall sogar Claims wie Happy Working People und diese Motivation, auf die Suche zu gehen nach den Möglichkeiten, die Arbeitswelt humaner zu machen. Und bei dem Versuch, das zu tun, habe ich Erkenntnisse gewonnen und die waren irgendwann so grundlegend, dass ich gemerkt habe, dass ich zwar mit meiner grundsätzlichen Absicht nicht falsch liege, also Arbeitswelt humaner machen ist super, aber dass ich die falschen Mittel gewählt habe. Also ich habe angefangen zu verstehen, dass die Humanisierung der Arbeitswelt immer ein Ergebnis ist, das dadurch erreicht wird, dass Unternehmen Bedingungen schaffen, in denen man als Mitarbeiter möglichst viel arbeiten kann und möglichst wenig beschäftigt ist, wie wir immer sagen, wo ich also nicht ständig Hindernisse in den Weg gelegt bekomme durch hochgezüchtete bürokratische Monster, die wir Management-Instrumente nennen oder Management-Praktiken und wo ich auf der anderen Seite auch nicht die ganze Zeit mit Glücksbewirtschaftung behelligt werde. So, hier hast du noch einen Tischkicker, hier hast du noch eine flexible Arbeitszeitklausel mehr, hier darfst du mal ab und zu ins Fitnessstudio und hier gibt's Meditationskurse. Hört auf, mich von der Arbeit abzuhalten durch dumme Prozesse und hört auf, mich zu infantilisieren, dadurch, dass ihr sagt, ich weiß, was dich glücklich macht, sondern lasst mich einfach arbeiten. Lasst mich einfach mit meinen Kollegen zusammen zu was beitragen, wozu ich eigentlich mal angetreten bin. Hört auf eure Websites zu schreiben, wie toll es bei euch ist. Sagt mir, welche Probleme ihr lösen wollt, damit ich weiß, welche Probleme ich mit euch lösen kann und will. Und das ist der Schlüssel dazu, dass Mitarbeiter Spaß bei der Arbeit haben und glücklicherweise als erfreuliche Voraussetzung dafür, das Unternehmen auch erfolgreicher macht und wirtschaftlicher macht. Und diese Erkenntnis, die zum einen extrem grundsätzlich und fundamental ist, so wie ich sie darstelle jetzt gerade, vielleicht auch gar nicht so unlogisch klingt, aber dann in der betrieblichen Praxis sehr facettenreich sein kann und gar nicht so leicht zu entdecken ist, was man jetzt wie machen muss, um da einen Schritt weiterzukommen. Das hat mich dann extrem gepackt und hat dazu geführt, dass über den Ausbau unserer Beratung dann irgendwann auch eine Akademie entstanden ist, die dann irgendwann auch unabhängig voneinander als Organisationseinheiten parallel existiert haben, mit dem Überbau Intrinsify und so weiter und so fort. Das ist so meine Reise in aller Kürze. Ich hoffe, das war deine Frage überhaupt, nicht, dass ich jetzt
ja, das war so dazwischen und du hast es eher, wie ist aus Happy Working People bullshitfreie Arbeit geworden? Das war so diese Kernfrage und ich war letzte Woche gerade auf einer Konferenz, auf der hauptsächlich Personaler waren, durfte da einen kleinen Vortrag machen und habe mich da mal dieses Sprengerschen Begriffes der Fluchtverhinderungssysteme bedient und auch diese typischen Beispiele, der Tischkicker, das Bällebad, der Obstkorb, die Homeoffice-Möglichkeiten, das Sabbatical und was man sich da alles ausdenkt und habe da so ein paar auf eine Folie geklatscht und dann mal in den virtuellen Raum gefragt, was davon hat mit Arbeit zu tun. Und da steckt ja, also ein Stück weit könnte ich unterstellen, der Glaubenssatz hinter, weil die Arbeit so scheiße ist, muss ich all das installieren, damit sich Leute davon erholen können.
Genau so ist es.
Und so meine Kernbotschaft, manchmal, du hältst ja auch regelmäßig Vorträge, man fragt sich ja häufig, was ist so, wenn ich eine Sache rüberbringen kann, welche ist das? Dann war das, beschäftigt euch mit der Arbeit und nicht mit der Erholung von der Arbeit oder der Ausgleichsmöglichkeiten, sondern ich habe so mit einem Kollegen hinterher gesagt, so in unserem Slang würde man sagen, kümmert euch drum, dass Arbeit wieder Bock macht.
Ja, hundertprozentig meine Überzeugung. Und es ist schön, das aus einem anderen Mund mit anderen Worten zu hören und die gleiche Grundüberzeugung wieder zu entdecken. Ne? Das ist, also auch du bringst immer wieder Formulierungen, wo ich denke, ah, so rum kann man es auch mal formulieren. Das macht auch, das ist auch anschlussfähig oder anschlussfähiger vielleicht. Diese ganzen Glücksbewirtschaftungsmaßnahmen, diese Fluchtverhinderungssysteme, die hätten wir vor 60, 70 Jahren viel besser gebrauchen können als heute. Also jetzt haben wir Arbeitsumfelder oder vor allen Dingen haben wir Herausforderungen zu bewältigen und Tätigkeiten zu besetzen, bei denen die Selbstverwirklichungspotenziale der Mitarbeiter viel, viel größer sind als damals. Das heißt, die Not zur Arbeit einen Ausgleich zu schaffen, zur Last einen Ausgleich zu schaffen, ist eigentlich gesunken und nicht gestiegen. Aber wir schaffen es nicht. Naja, das stimmt nicht. Wir schaffen es schon, aber es gibt immer noch viele Unternehmen, die es nicht schaffen. Das ist übrigens auch Ausdruck der Motivation, warum ich Wir führen anders als Titel gewählt habe, weil es ja schon wirklich viele Menschen gibt, die auf eine ganz andere Art und Weise darüber nachdenken, wie man Führung betreiben kann. Und zwar nicht zum Selbstzweck anders, sondern weil sie merken, es geht auch mit gesundem Menschenverstand und zurück zu den Wurzeln dessen, worum es geht. Und wie du sagst, es geht immer um Arbeit.
Und das kann jeder für sich selbst ja mal überprüfen. Was sind denn die Arbeitstage, an denen ich abends nach Hause gehe und das Gefühl habe, Mensch, das war richtig cool heute.
Ja, genau.
Also klar, wir haben bei uns in der Firma, wir sind sehr auf den Dartsport gekommen. Das ist wahrscheinlich in England auch gar nicht so unpopulär. Deswegen kennst du dich ein bisschen damit aus. Jedenfalls spielen wir Dart miteinander. Und natürlich finde ich es cool, wenn ich den Didi mal an der Dartscheibe abziehe. Aber die richtig guten Arbeitstage sind ja die, wo ich das Gefühl habe, Mensch, da haben wir beim Kunden echt einen Schritt gemacht heute.
Ja.
Da ist was entstanden, die sind in ihrem Projekt vorangekommen, da ist eine Erkenntnis entwachsen, die jetzt wirklich mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit die notwendige Veränderung anstößt. Also das sind die Momente, wo ich im letzten Jahr nicht mehr so viel, aber dann abends auf dem Auto gesessen habe, drüber nachgedacht habe, das nochmal so Revue passieren habe und dachte, Mensch, das war echt geil heute.
Und du kennst, so wie ich auch, viele Unternehmen und immer wenn du die Frage stellst, erzählt mal von geilen Projekten oder geilen Phasen der Unternehmensgeschichte, die erzählen immer eine Geschichte, in der man gemeinsam herausragende Leistung erbracht hat und Kunden auf eine Art und Weise befriedigt hat, wie man das davor und danach nicht wieder geschafft hat. Und das sind immer die tollsten Geschichten, wo man bis nachts gearbeitet hat und sich Pizza bestellt hat. Und da war man froh, dass es vorbei war, aber es war trotzdem so geil. So, und das.
Und die gibt's überall.
Ja, ja.
Wenn man mal fragt, diese Geschichten. Und dann, jetzt driften wir schon fast ab ins Thema Organisationsentwicklung, mal zu fragen, was war denn da eigentlich anders?
Richtig.
Meine Lieblingsfrage. Also oft ist, du hast ja schon angedeutet, man hat da nachts und Pizza bestellt und so weiter. Das klingt ja so wie irgendeine Deadline, die auf einen zuläuft und man stellt fest, wir sind noch nicht da, wo wir eigentlich hinwollen und jetzt müssen wir nochmal einen Schlag ranhauen. Und das ist ja oft so dieser Moment, so dieser Feuerwehrmodus, wo man sagt, okay, jetzt scheiß mal auf die Prozesse und so weiter. Hauptsache, dieses Projekt kriegen wir über die Ziellinie.
Und dabei können Menschen wie du und ich und andere, die von außen auf solche Gelegenheiten gucken, glaube ich, durchaus behilflich sein, weil wenn ich ein Team frage, was war damals anders? Und man hat sich halt noch nicht mit irgendwelchen organisationssoziologischen Fragestellungen auseinandergesetzt, dann ist man wieder nicht, weil man zu blöd ist, sondern einfach aus dem fehlenden Wissen schon manchmal geneigt zu sagen, ja, da haben wir uns mehr vertraut, da haben wir abends einfach Pizza bestellt, das war einfach cool damals, da haben wir aufeinander Acht gegeben, da zählte irgendwie das Miteinander mehr, das müssten wir wieder haben bei uns. Und anstatt festzustellen, dass der Grund für die Höchstleistung das ist, worauf du gerade, die Fährte, die du aufgenommen hast, man hat die Prozesse ignorieren dürfen, weil das inoffiziell legitimiert war. Es ging so sehr um den Kundennutzen, dass für eine bestimmte Zeit, ohne dass es irgendwer explizit gesagt hätte, manchmal wird es explizit gesagt, manchmal nicht, meistens nicht, konnte man plötzlich die ganzen Kennzahlen ignorieren, man brauchte keinen Zeitaufschrieb machen, man konnte die Zielvereinbarung vergessen. Alles das, was einen sonst quasi von der Arbeit abhält, oder andersrum formuliert, was 80%, 90% des Tages ausmacht, das alles musste man plötzlich nicht mehr machen. Und dann wundert es einen natürlich auch nicht, warum man mit 5 Leuten die Arbeit von 50 Leuten schafft in 3 Wochen, wenn es mal wirklich sein muss. Ja. Und das liegt nicht an den paar Überstunden, die man hinten dran gehangen hat, sondern einfach an einer deutlich besseren Organisationsweise. Und da den Scheinwerfer hinzuhalten, das führt oft zu tiefgreifenden Erkenntnissen und ist eine hervorragende Möglichkeit, um die Fährte von dir aufzunehmen, ne? Was ist Organisationsentwicklung? Eine hervorragende Möglichkeit, um moderne Organisationsentwicklung zu betreiben.
Damit kommen wir auch fast schon zu deinem Buch ein Stück weit. Also das, ich finde auch das mal rauszuarbeiten, ne? Was du jetzt gar nicht erwähnt hast, ist, welche Rahmenbedingungen umgeben eigentlich eine Gruppe, die zu einer Mannschaft wird.
Ja.
Zum Beispiel, das hängt da ja auch dran, wenn ich so dieses eine Ziel habe und feststelle, es geht nur zusammen und wir müssen alle an einem Strang ziehen und wenn du gerade ein bisschen müde bist, dann helfe ich dir aus und push dich nochmal, damit wir es hinkriegen. Und da mal rauszuarbeiten und sichtbar zu machen, damit man damit arbeiten kann. Was sind das für Rahmenbedingungen, von denen wir lernen können, die wir vielleicht in anderen Kontexten viel bewusster herstellen müssen?
Ja, das ist der Schlüssel, glaube ich auch.
Kommen wir zu deinem Buch. Oder eigentlich sind wir mittendrin.
Ich wollte gerade sagen, wir sind schon mittendrin.
Streng genommen, aber ich sage so bewusst nochmal in den Raum, kommen wir zu deinem Buch, weil ich mich eigentlich nochmal mit dem Deckel aufhalten wollte ein Stück weit.
Schieß los, jetzt bin ich gespannt.
Naja, jetzt hast du schon, da steht drauf, wir führen anders, 24,5 befreiende Impulse für Manager. Jetzt haben wir, glaube ich, schon darüber gesprochen, wovon können wir Manager befreien, über all diese Bilder und Analogien. So, aber als Sprachfetischist würde ich jetzt dann nochmal sagen, da stehen drei Wörter drauf, bevor wir auf den Inhalt gucken. Da steht, wir führen und anders. Und ich weiß ja von dir, das ist nicht zufällig. Vielleicht fang mal an. Wer ist dieses Wir?
Das Wir sind die Menschen, die sich bereits dazu bekennen, und jetzt kann ich natürlich auch wieder nur noch zu füllende Wörter benutzen, die sich dazu bekennen, auf die Future Leadership-Weise, so würde ich es nennen, auf Unternehmen zu blicken und auf Organisationsentwicklung zu blicken. Die also nicht der Verführung verfallen, einem Rezept nach dem anderen hinterherzulaufen, ihren Erfolg daran abzulesen, ob sie Scrum richtig gemacht haben, ne, sondern ob hinten mehr Erfolg rausgekommen ist. Und zwar gerne auch auf Basis eigener Ideen, die vielleicht mal von Scrum, vielleicht mal von Kanban, vielleicht mal von Nix inspiriert worden sind. Also diese Menschen, die Unternehmensführung, moderne Unternehmensführung als Ausdruck der Rückbesinnung auf ein Menschenbild, das auf erwachsenen Individuen ausgeht, das davon ausgeht, dass Organisationen komplexe, lebendige Wesen sind, die man nicht wie maschinell zu irgendwelchen Zielzuständen hinführen kann, und die Spaß am eigenen Denken haben und an der Eigenverantwortung haben. Das ist erstmal das Wir. Und das natürlich mit diesem Titel auch signalisiert werden soll, ist, da gibt es schon ein Wir. Und ich habe jetzt schon ein paar Mal das Wort der Bekenntnis gewählt. Ich weiß nicht, ob das richtige Wort ist, aber es ist vielleicht eins, was man benutzen kann, was ganz brauchbar ist, weil das natürlich auch einen Hinweis darüber gibt, da gibt's was, wenn ich jetzt noch nie Berührung damit hatte, dann sage ich vielleicht als potenzieller Leser, oh, das klingt interessant, ich möchte vielleicht auch eingeweiht werden. Also die reden da über was, verstehe ich noch nicht ganz, scheint aber zu funktionieren. Wer ist dieses Wir und was steckt dahinter? Und das ist so ein bisschen die Absicht dieses Wortes. Und Führung ist natürlich das Wort, das inhaltlich Orientierung geben soll. Worum geht's hier überhaupt? Das ist also schnell geschwätzt. Und anders ist Ausdruck, natürlich auch maximal abstrakt, Ausdruck des roten Fadens, der sich durch das ganze Buch zieht. Also wenn du das Buch durchliest, wirst du hoffentlich, glaube ich, merken, dass jeder Beitrag eigentlich eine sehr ähnliche Dramaturgie durchzieht, nämlich immer so eine Art Ausgangsproblem und dann ein Herauszoomen, so eine Dekonstruktion und herauszoomende Dekonstruktion, worum geht's hier eigentlich und wie könnte man vielleicht auf das Gesamtproblem draufschauen, dann das Anbieten eines anderen Gedankengangs, ein anderer Blick darauf, der vielleicht vorher nicht zur Verfügung stand, also ein Perspektivwechsel, um dann mal mehr, mal weniger, in manchen Beiträgen wird's sehr konkret, in manchen bleibt's extrem unkonkret, einen konkreten Hinweis zu geben, wie kannst du jetzt damit umgehen mit der Situation? Welche Fragen könntest du dir stellen? Was gibt es vielleicht sogar für einen konkreten Tipp? Aber natürlich vorbehalte ich des Disclaimers, über den wir schon gesprochen haben. So ganz konkret kann man ja gar nicht werden, weil es ist ja immer individuell. Und das sind die drei Wörter, die eigentlich ziemlich gut beschreiben, finde ich zumindest, worum es bei diesem Buch geht. Ja.
Jetzt bist du ein bisschen schon drauf eingegangen. Ich hatte Also ob Führen so einfach weggeschwätzt ist, wie du das gesagt hast, weiß ich nicht, aber vielleicht mal das anders. Wenn ich das so lese, suggeriert das für mich so ein bisschen, es gibt da eine Medaille mit zwei Seiten. Und vielleicht kannst du noch mal ein bisschen tiefer darauf eingehen. Was ist die eine, was ist die andere?
Hilf mir noch mal, meinst du, also wie meinst du das?
Na, vielleicht können wir das ein Stück weit abgrenzen. Wenn wir sagen, wir führen anders. Mhm. Was ist denn das, ich will
das
gar
Normal
nicht sagen,
oder?
Das Alte und das Neue oder das Normale und das Unnormale, sondern was ist das eine, was ist das andere? Also was ist der gedankliche Fortschritt, den ich vielleicht gemacht habe, wenn ich mich zu diesem Wir zähle?
Ja, ich glaube, einen dieser gedanklichen Unterschiede haben wir ganz am Anfang schon rausgearbeitet. Also die Abkehr vom Rezept, ne, die Abkehr von der Steuerungs, ja, ich will jetzt mal bewusst nicht Illusion sagen, das Wort nimmt sich nämlich so oft in den Mund, die Abkehr davon, dass immer alles über Steuerung gehen muss. Steuerung ist wichtig, auch heute noch, wir brauchen klare Regeln, wir brauchen klare Prozesse, aber die funktionieren nur noch für einen Teil der Wertschöpfung, nämlich für den Routine-Teil. Und für den anderen Teil braucht es was anderes, also für den dynamischen Teil, für den, wo es Überraschungen gibt. Und diese Differenzierung, diese duale Sichtweise, die Betriebswirtschaftslehre eben nicht abzulegen, nicht als und auch nicht als ein Heilmittel zu verstehen, also weder die Abkehr noch die vollständige Bekennung nur zur Betriebswirtschaftslehre, sondern eben das Ganze um etwas zu ergänzen. Das ist ein Aspekt davon, von dem anderen. Und das andere ist auch Ausdruck von so ein paar Pflöcken, die ich einschlagen würde und die auch im Buch eingeschlagen werden. Also zum Beispiel der Pflock, dass man davon ausgeht, dass Menschen grundsätzlich motiviert sind und grundsätzlich einen Beitrag leisten wollen. Also ein Mensch, der sowohl intellektuell als auch emotional sich nicht von dem Gedanken lösen kann. Und ich meine bewusst beides. Also ich kann emotionale Zweifel daran haben, dass Menschen Verantwortung übernehmen wollen. Aber wenn ich es intellektuell durchdringe, dass das so sein muss, bin ich schon einen Riesenschritt weiter. Aber Menschen, die sich sowohl intellektuell als auch emotional nicht mit dem Gedanken anfreunden wollen, dass Menschen grundsätzlich Verantwortung übernehmen wollen und einen Unterschied machen wollen, die brauchen das Buch nicht lesen. Das macht keinen Sinn, weil, also womöglich hilft das Buch dabei, dass sich auf der intellektuellen Seite was ändert an dieser bisherigen Überzeugung. Vielleicht, wäre toll. Aber eigentlich braucht man damit nicht anfangen, weil das ist auf jeden Fall Ausdruck des anderen. Also die Leute, die wir kennen, die in ihren Unternehmen Veränderungen vornehmen, die diesen komplexen Märkten der heutigen Zeit gerecht werden und damit auch deutlich erfolgreicher sind, die haben mindestens mal intellektuell eine Überzeugung gewonnen, die sich dann wiederum strukturell manifestiert, nämlich wenn ich Eigenverantwortung institutionalisiere oder wenn ich die Wahrscheinlichkeit dafür, dass Eigenverantwortung in Anspruch genommen werden kann, institutionalisiere, nämlich indem ich gerade nicht überall Verantwortung entziehe, indem ich nicht überall Regeln festlege und Prozesse festlege und Ziele festlege und an irgendwelche Boni knüpfe, dann kann Verantwortung überhaupt erst entstehen. Aber dazu muss ich natürlich mindestens mal intellektuell davon überzeugt sein, dass mir das was bringt. Das ist ein großer Flock, der Ausdruck des anderen ist und der eingeschlagen wird. Und ein anderer großer Flock, der so ein bisschen über die Hintertür in dem Buch eingeführt wird, weil ich eben nicht die große Theoriebesolung machen wollte mit dem Buch, sondern das versuchen wollte, hier und da auch durchaus mit ein paar abstrakten Gedanken, aber manchmal ist es auch anekdotisch passiert. Der andere Flock, der eingeschlagen wird, ist diese kontraintuitive systemtheoretische Sichtweise, dass Organisationen eigentlich gar nicht eine Ansammlung von Menschen sind, sondern eben eine Ansammlung von Kommunikationsereignissen. Und du kennst meine Analogie, ich glaube, die habe ich in der ersten Podcast-Episode auch schon mal mit dir diskutiert, mit dem Spielbrett.
Ja, ich habe sie direkt geklaut danach.
Sehr gut, sehr gut. Und ich habe sie wahrscheinlich auch geklaut. Ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht mehr. Ich glaube, also natürlich nutzen auch andere diese Analogie, das ist ja nicht originär von mir. Und ich will sie jetzt auch gar nicht in epischer Breite ausmalen, aber diese Idee, dass ich formuliere es immer ganz gerne so, wenn ich davon ausgehe, eine Organisation besteht aus Menschen, dann beobachte ich idiotisches Verhalten und dann bleibt mir nur noch eine Schlussfolgerung, nämlich die Organisation besteht aus Idioten. Also muss ich die Menschen verändern, ich muss die entwickeln, ich muss die qualifizieren, ich muss deren Mindset ändern, ich muss deren Haltung ändern, ich muss die in irgendeiner Art und Weise manipulieren, damit die das tun, was ich will. Oder ich gucke durch diese andere Brille und diese Brille sagt, Organisationen bestehen gar nicht aus Menschen. Organisationen bestehen aus der Fachbegriff ist Kommunikation, der vielleicht etwas verständlichere Begriff wäre, so Spielregeln, unausgesprochene Vereinbarungen, Selbstverständlichkeiten, Muster der Kommunikation, irgendwie sowas, so wie man das aus eigenen Beziehungen kennt, aus dem Freundeskreis und so, da hat sich was eingeschwungen, da kommt man aus seiner eigenen Haut nicht mehr raus. Immer wenn ich mit den Freunden abhänge, bin ich irgendwie so und wenn ich mit anderen Freunden abhänge, bin ich irgendwie so. Also da verselbstständigt sich was, was nicht nur was mit mir zu tun hat, sondern was insbesondere was mit dem System, also dieser sozialen Gruppe zu tun hat, über die ich gerade, mit der ich gerade interagiere oder von der ich Gebrauch mache, wie ich immer sage. Und wenn ich davon ausgehe, dann muss ich nicht die Menschen verändern, sondern dann kann ich versuchen, mit diesem System zu spielen, sage ich manchmal. Also das Spiel zu verstehen erstmal, dahinter zu kommen, was gelten hier für Spielregeln. Wieso ist dieser Unsinn, den ich da beobachte, vielleicht doch sinnvoll, wenn ich etwas genauer hingucke oder durch eine andere Perspektive hingucke? Warum ist es sinnvoll, dass Mitarbeiter hier keine Verantwortung übernehmen? Warum ist es sinnvoll, dass unsere Meetings unproduktiv sind? Warum ist es sinnvoll, dass wir in unseren Meetings unsere Zeit verschwenden? Also warum ist das geradezu gut, was heißt gut für die Organisation? Warum erfüllt das eine Funktion? Und welche Funktion erfüllt das? So, das sind Denkpfade, in denen echte Erkenntnispotenziale stecken. Und das ist der Blick, den ich versuche mit dem Buch anzubieten und der Ausdruck dieses zweiten großen Flocks ist, den ich einschlagen würde. Und um deine Frage quasi zu beantworten über einen langen Umweg, das anders, dieses Wort, ist eben Ausdruck der Tatsache, dass man über ein paar Grundfundamente der Sichtweise auf Organisationen, dass man über die anders nachdenkt. Und zwar so, wie ich es gerade dargestellt habe.
Und das wollte ich gerade sagen. Also du kommst ja gar nicht drum rum, löst es aber auf sehr geschickte Weise, wie ich finde, weil ich auch deine Blogartikel lese, so die substanziell wichtigen Denkwerkzeuge, würde Gerd Wohland sagen, immer wieder mit einzuführen und sie aber zu benutzen. Und das schätze ich so sehr, wenn ich lese, was du so schreibst, dass da kann ich was mit anfangen. Mhm. Ein Stück weit. Schön. Und jetzt komme ich dann doch nicht drum rum, weil es mir gerade wieder begegnet ist, diese Spielanalogie zu nehmen. Das kommt ja so unscheinbar daher. Mhm. Ja, Mensch, da vergleicht der Unternehmen mit Monopoly. Das ist schön für einen Trainingsraum. Was das leisten kann, vielleicht mal so ein Beispiel aus einem Kundenprojekt, in dem ich gerade unterwegs bin. Die unterscheiden sehr stark zwischen Produktgeschäft und Projektgeschäft. Mhm. Also Projektgeschäft ist so das Daily Business. Wir bieten unsere Dienstleistungen gegen verrechenbare Stunden am Markt an. Und dann herrscht aber auch die Erkenntnis, wir müssen gerade vor dem Hintergrund Digitalisierung auch vieles von dem, was wir machen, in digitale Produkte verwandeln. Und da stehen jetzt parallel zu dieser formalen klassischen Linienstruktur diese Projekte, wo es irgendwie darum geht, was an den Markt zu liefern, neu anzuliefern. Und die kommen nicht zum Fliegen. Mhm. Und dann geht es da um so Dinge wie Kapazitätsplanung, wie es in klassischen Unternehmen dann, wer ist eigentlich mit wie viel Prozent auf diesem Projekt und wie viel auf dem Produkt und im Projekt und so weiter. Und Führungskräfte, die ihre Leute nicht abstellen wollen, wo man auch das Gefühl hat, die haben gar kein Interesse daran, dass dieses Produkt zum Fliegen kommt, obwohl allen im Unternehmen völlig klar ist, wir brauchen das. Mhm. Und da habe ich diese Spielanalogie gebraucht. Und was das geleistet hat, war letzten Endes, um das ein bisschen zu verkürzen, mal zu enttabuisieren, die haben individuelle Verzielung und sind verzielt auf dieses Projektgeschäft. Und jetzt komme ich ja dahinter, es ist eigentlich geradezu logisch zu sagen, ich konzentriere alles, was ich hier an Ressourcen, und ich bediene mich mal diesem Management-Sprech, damit sind auch Personalzeiten gemeint, zur Verfügung habe, auf das, wofür ich hier belohnt werde. Und wo auch vielleicht meine Karriereentwicklung und so weiter abhängt. Und dieses mit wir verhalten uns hier sinnvoll, über diese Analogie überhaupt ins Gespräch zu bringen, führt möglicherweise, soweit sind wir noch nicht dazu, dass gesagt wird, ja, wer kann denn über eure Verzielung entscheiden? Da müssen wir halt die Verzielung ändern, damit sich der Fokus verändert. Und da waren plötzlich alle, die sich vorher gegenseitig Vorwürfe gemacht haben, der macht nicht mit und wenn der nicht mitmacht, warum soll ich eigentlich? In einem gemeinsamen Boot sozusagen, dass sie sagen, wir haben alle das gleiche Problem.
Ja. Und ich glaube auch, dass das klingt wie ein kleiner, vielleicht schon fast vernachlässigbarer Beitrag, ist aber meiner Überzeugung nach einer der größten, den ein externer, wie auch immer man den nennen will, Coach, Organisationsentwickler, was auch immer, Berater, leisten kann, ist, ich nenne das in letzter Zeit oft so, die Kommunikationsqualität zu erhöhen. Also in Unternehmen wird oft geredet, aber eigentlich findet gar kein Informationsgehalt statt. Also es wird gar nicht wirklich über das Relevante gesprochen. Ne? So wie du es gerade dargestellt hast, da streitet man sich dann darüber. Kannst du jetzt noch ein bisschen mehr abgeben oder kannst du weniger abgeben? Naja, der hat doch nur 60% da, dann soll er doch da 10% runtergehen, ne? Als wäre das mathematisch alles so darstellbar. Und jetzt vertragt euch doch endlich mal und jetzt geht doch um die Sache und wir wollen doch alles bla bla bla. Da sagen alle was, aber richtig reden tut man nicht miteinander. Also man hört quasi Wörter, aber es ist kein substanzielles Gespräch. Und wenn du mit so einer Intervention kommst, dann kannst du das Gespräch auf eine viel, viel, viel höhere Ebene heben. Und dadurch werden plötzlich Sachen adressierbar und lösbar, die vorher absolut im Untergrund unterwegs waren. Und das ist eine so wichtige Leistung. Und deswegen finde ich Sprache so wichtig, Sprachbilder so wichtig, Analogien so wichtig, die komplizierte Theorie, die dahinter steckt, so zur Verfügung stellt, dass man damit irgendwas anfangen kann. Und das scheinst du ja in dem Beispiel
Und das Ding ist ja, die Leute sind ja nicht blöd. Jeder für sich wusste das ja vorher. Die haben ja alle das gleiche Problem gehabt.
Absolut.
Es war nur einfach, also wenn jetzt durch die Unternehmensstrategie ganz klar ist, digitale Produkte an den Markt bringen, das ist die Zukunft, dann kann ich ja eigentlich gar nicht in meiner Rolle mich dem verwehren und sagen, mache ich nicht.
Ja.
Das heißt, ich muss irgendwelche Fluchtwege über die Hinterbühne suchen, um da rauszukommen. Und ja, dann komme ich halt mit so fadenscheinigen Begründungen um die Ecke und dann das hinzukriegen, das sichtbar zu machen, dass hier die Unternehmensstrategie mit den Managementpraktiken gar nicht übereinstimmt und das halt deshalb diese, ich bin sowieso zwischen zwei Stühlen. Soll ich jetzt dies tun oder soll ich mal jetzt meine Zielvereinbarung erfüllen oder soll ich jetzt die Unternehmensstrategie verfolgen? Und das wieder zusammenzubringen, plötzlich läuft's dann, ne?
Ja, genau. Und das ist faszinierend. Und was ich dann gleichzeitig immer wieder erlebe, ist, dass, jetzt sind wir schon ganz tief drin in den Verästelungen der Organisationsentwicklung, wenn jetzt jemand uns zuhört, dann denkt sie oder er vielleicht, ja, das, sowas Ähnliches haben wir bei uns auch, vielleicht liegt es ja daran, und dann läuft man damit los und es kann durchaus sein, dass es gerade nicht genau das war, sondern dass da ein anderes Muster irgendwie eine Rolle spielt. Und deswegen ist es so hochgradig individuell und deswegen ist es so sau wichtig, dass man eben Chinesisch lernt und nicht die Sätze, die man sagen soll, wenn man am Flughafen ankommt. Weil sonst verirrt man sich und stürzt sich mit seiner ganzen Energie aktionistisch auf irgendwas, was nicht verfängt in der Organisation. Und dann hat man auch nichts gewonnen, sondern nur viel Geld verbraten oder Zeit.
Aber das ist ja Teil der Arbeit. Also es ist mir auch schon passiert, dass ich das Gefühl hatte, jetzt holst du mal diese oder eine andere Analogie aus dem Kasten und habe dann so 10 Minuten meinen Vortrag gehalten und alle haben mich angeguckt wie so ein kaputtes Auto.
Ja, passiert.
Also genau, was Teil des Lernens. Das war im Grunde genommen, habe ich mich da ja vorwärts geirrt, weil ich gemerkt habe, das ist hier nicht resonanzfähig. Das scheint nicht das Problem zu sein.
Ja, genau. Und je länger man es macht, desto öfter trifft man ins Schwarze. Aber finde ich auch wichtig, diesen Aspekt. Es geht ja nicht darum, dass der Berater der ist, der jetzt Recht hat und die anderen werden aufgeklärt, sondern wir gemeinsam, also ihr Kollegen, ihr Mitarbeiter von diesem Unternehmen und ich Externer, wir gemeinsam begeben uns jetzt mal auf eine Detektivreise. Und ich teile mal was mit, was ich hier sehe und zusammen mit dem, was ihr beobachtet, über das Spiel, das ihr jeden Tag spielt, lernen wir vielleicht was Substanzielles über das Spiel. Das ist tief.
Jetzt haben wir, glaube ich, mindestens ein vollständiges Kapitel aus deinem Buch auch besprochen, das irgendwie so heißt mit statt an, glaube ich.
Ja, das haben wir, glaube ich, mitgenommen, ja.
Ja, wenn du magst, ich hätte noch ein weiteres, was ich mir so rausgeholt habe, weil ich glaube, das ist nochmal knackig, weil das eine der größten Fallen ist, in die ich laufen kann.
Gerne. Du wolltest ja noch unbequeme Fragen stellen, hast du gesagt. Noch habe ich keine.
Ja, vielleicht liegt mir das nicht so, ich weiß es nicht. Also vielfach, was ja zu beobachten ist, wenn ich jetzt als Mensch im Unternehmen auf die Idee komme, wir müssen hier irgendwie was verändern und ich fühle mich diesem ganzen Agilitätsding hingezogen, dann bin ich relativ schnell bei, wir müssen mehr Verantwortung in die Teams geben, wir müssen mehr wieder die Leute entscheiden lassen, an der Basis sozusagen, statt zentral zu steuern. Was wir häufig beobachten, du wahrscheinlich genauso, ist erstmal, Menschen fällt es schwer, dann Entscheidungen überhaupt zu treffen. Und die Frage, wie machen wir das eigentlich? Und dann entsteht sowas wie, ich weiß gar nicht, ob ich den Begriff bei dir aufgeschnappt habe oder woanders, wenn ich das auf die Spitze treibe, wie Unternehmensdemokratie.
Oh ja.
Also da werden jetzt ständig Meetings gemacht, wo besprochen wird, wie gehen wir jetzt denn mit dieser Situation um der Entscheidung und priorisieren wir jetzt dieses Projekt oder jenes oder wollen wir das Kundenproblem so lösen oder so. Und was mir, glaube ich, eigentlich implizit bewusst war, aber da hast du mich tatsächlich drauf gebracht mit dem, wie ich finde, sehr harten Begriff, das artet aus in eine Diktatur der Masse. Mhm. Und streng genommen handle ich mir die gleichen Probleme ein, prinzipiell, die auch eine tayloristische Organisation hat, nur in anderer Ausprägung. Kannst du das nochmal für mich und auch für unsere HörerInnen erklären?
Ja, das ist wahrscheinlich auch eins der größten Missverständnisse und der Fehlentwicklungen, könnte man sagen, die im Moment im Gange ist. Und die ist gar nicht so trivial, glaube ich. Also, du hast schon einiges angesprochen. Das Problem ist halt, dass der Versuch dieser Reintegration der Humanität, sag ich mal, ne? Also alle sollen doch jetzt mitreden, wir haben doch alle gute Ideen. Schluss jetzt mit dieser Diktatur der Chefs, die alles vorgeben und alles entscheiden, die sind doch viel zu weit weg vom Problem, sollen doch die entscheiden, die vor Ort sind. Die kann dazu führen, dass man auf der anderen Seite vom Pferd wieder runter, eigentlich müsste man sagen, es ist die gleiche Seite des Pferdes, wie du gerade schon gesagt hast. Sie kommt nur in einem ganz anderen Gewand daher. Also es ist nicht so, dass man übers Ziel hinausschießt, so wird das manchmal dargestellt, sondern eigentlich, was man eigentlich tut, ist, man ersetzt eine Form der Innenreferenzierung durch eine andere. Und das versuche ich darzustellen. Also wenn du eine Wertschöpfung versuchst, tayloristisch zu steuern, dann heißt das ja, dass du unterstellst, dass das Wissen, das notwendig wäre, um ein Problem zu lösen am Ort des Geschehens, zunächst mal erworben werden könnte, indem man zum Beispiel ganz viele Kennzahlen pflegt und dadurch irgendwie Wissen erstmal erzeugt, irgendwelche Berichte anfertigt, irgendwelche Messungen durchführt, bis dann irgendwann so viel Wissen zur Verfügung steht im Unternehmenszentrum, dass die dann sagen können, so wird's gemacht, ne, so machen wir's. Das ist Steuerung. Also Steuerung setzt immer ein Wissensgefälle von innen nach außen voraus. Und deswegen ist in einer klassisch betriebswirtschaftlich gedachten oder eben tayloristisch gedachten Organisation die Referenz fürs Handeln. Und damit meine ich eben, machen wir es jetzt so oder so. Also bieten wir dem Kunden jetzt einen Rabatt an oder nicht zum Beispiel oder nehmen wir den Lieferanten oder einen anderen. Die Referenz dafür ist ganz oft im Unternehmen, also in Form der ganzen Apparate, die da geschaffen werden und eben nicht außen, nicht im Markt, nicht da, wo die Musik spielt. Deswegen versagt der Taylorismus unter hoher Dynamik. Jetzt sagt man, okay, Schluss damit, die Leute vor Ort sollen entscheiden. Und zwar alle, gemeinsam, jede Stimme zählt. Was passiert, wenn jede Stimme zählt? Dann will man natürlich jede Stimme integrieren. Das ist der große Unterschied zwischen Selbstbestimmung und Selbstorganisation, der oft nicht genutzt wird oder der nicht zur Verfügung steht. Wenn jeder mitreden kann, wenn jedes Interesse berücksichtigt werden soll, dann führt das dazu, dass man versucht, über Gespräche, über Diskussionen, über Argumentation die richtige Lösung herbeizuführen. Also ich will deine Meinung hören, ich will deine Meinung hören, ich will deine Meinung hören, lass uns das mal gemeinsam besprechen. Jetzt ist also jeder, der daran beteiligt sein möchte oder vielleicht sogar sich verpflichtet fühlt, daran sich zu beteiligen, weil es ist ja eine Sache, die alle angeht, wie du gerade schon sagtest, ist jetzt also gezwungen, mittels der Argumentation, also der Logik, zu erklären, warum er für eine bestimmte Idee ist. Wir sollten es so machen, weil ich glaube, dann passiert bla 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 bla. Und was das verkennt, ist, dass in Situationen, in denen man entscheiden muss, ja gar kein Wissen zur Verfügung steht. Also wenn ich jetzt entscheiden soll, nehmen wir den Lieferanten oder den Lieferanten, dann gibt es dazu objektive Informationen, also Wissen darüber, welcher teurer ist und welcher vielleicht irgendwie, man kann Due Diligence machen und herausfinden, haben die irgendeine Scheiße am Hacken, die gefährlich werden kann. Aber am Ende des Tages gibt es keine errechenbare richtige Antwort, was der richtige Lieferant ist. Wenn es die gäbe, bräuchte man ja gar nicht entscheiden. Dann könnte man es ja errechnen. Dann wäre offensichtlich ja, wir müssen den nehmen. Also alles andere ist betriebswirtschaftlicher Selbstmord. So, und dann bleiben am Ende also Optionen über. Und jetzt hilft einem kein Argument mehr. Also Argumente setzen ja immer, unterstellen ja das ist der Kern dieser ganzen Argumentation. Argumente unterstellen ja, es gäbe Wissen, weil Argumente sind immer auf Wissen angewiesen. Ich muss also auf Basis irgendwelches Wissens muss ich versuchen, eine Argumentationskette aufzubauen. Ich unterstelle also, es gäbe Wissen und versuche dann auf Basis von Argumenten zu überzeugen und zu sagen, das ist die richtige Lösung. Und ich würde dagegen halten, in solchen komplexen Situationen ist das Gefühl viel entscheidender. Also es gibt Menschen, die haben in Gegenwart komplexer Situationen Gefühle, die zu besseren Lösungen führen, so wie ein Fußballtrainer, ein guter Fußballtrainer, der weiß genauso viel wie jeder andere Fußballtrainer, hat genau das gleiche Wissen, aber er hat so ein Gefühl, dass er zum Beispiel zum Ende des Spiels, 10 Minuten vor Schluss, nochmal einen Spielerwechsel machen sollte, trifft damit voll ins Schwarze und der Spieler sorgt dafür, dass noch 2 Tore geschossen werden und die Mannschaft dreht das Spiel und gewinnt. Und es gibt halt Fußballtrainer, die machen in 8 von 9 Fällen treffen solche Entscheidungen und liegen damit richtig. Und es gibt andere Fußballtrainer, die treffen nur in 2 von 10 Fällen ins Schwarze mit so einer Einschätzung. Da ist also was nichts mit Wissen zu tun hat, sondern mit, man könnte es auch Intuition nennen. So, das heißt, diese Intuition, die muss, ich sag manchmal, zum Problem durchtönen. Also die muss beim Problem ankommen. Das Gefühl eines Könners oder einer Könnerin muss in Kontakt kommen können mit dem Problem. Und die Diskussion unter vielen steht dem im Weg. Also wenn ich den Eindruck haben muss, ich muss erst durch eine kollektive und von einem Partizipationsanspruch getriebene Diskussion durch, ich muss also erst Argumente nutzen, dann zählt plötzlich ein ganz anderes Talent, nämlich meine Fähigkeit zu argumentieren und zu debattieren und zu taktieren. Und mein Gefühl für das eigentliche Problem kann gar nicht mehr zum Problem durchdringen. Und das führt dazu, dass eine Art neue Diktatur entsteht, nämlich nicht die Diktatur des einzelnen Chefs, sondern eben die Diktatur der Masse. Die ist auch innen. Jetzt ist nämlich die Referenz immer, gefällt das hier in der Organisation? Komme ich damit durch? Ist das taktisch klug? Welche Seilschaften muss ich vorher binden? Also ich politisiere also die Organisation letztlich. Deswegen ist Demokratie ja auch super, um Krieg zu vermeiden, weil es sorgt halt dafür, dass man sich die Köpfe nicht einschlägt. Aber es ist eine, man könnte sagen, Demokratie ist, ich glaube, Gerd Wohland sagt, Demokratie ist dumm. Also die Einzellösung
das
sozusagen.
Das habe ich noch nicht von ihm gehört, aber.
Ja. Also Demokratie ist nicht als soziale Konstruktion, als Prinzip einer Gesellschaft ist es nicht dumm. Aber die Lösungen, die aus einer Demokratie kommen, man kann nicht erwarten, dass die klug sind.
Ich krieg immer den größten möglichen Kompromiss daraus.
Und richtig,
genau. Wir sprechen ja im Zusammenhang von Unternehmen dann oft gerne von Höchstleistungen und das ist ja das, was alle irgendwie wollen. Wir wollen auch am Markt zu den Höchstleistern gehören.
Ja.
Und das kann ich systematisch verhindern, wenn ich genau diese Innenreferenzierung schaffe.
Richtig, genau. Also, und deswegen meinte ich vorhin, dass es vielleicht eine etwas lange Einflugschneise gewesen, aber deswegen meinte ich, das ist eigentlich die gleiche Seite des Pferdes. Also es ist auch die Innenreferenzierung. Es ist auch nicht, dass man über ein Ziel hinausschießt, dürfte man eigentlich auch nicht sagen, sondern eigentlich ist das Ausdruck des Gleichen, nämlich der Überzeugung, dass man innen schlauer sein kann als außen. Also ein Markt erzieht Unternehmen. Ein Unternehmen möchte, so gesprochen, in Anführungsstrichen, auch immer von seinem Markt erzogen werden. Und ich verhindere das, indem ich Kommunikation innen referenziere. Und das tut Demokratie oder jede Form von überbordender kollektiver Beteiligung. Das heißt, die Lösung dafür ist, dass man aushält, dass Einzelne Entscheidungen treffen, die unbequem sind, die nicht gefallen. Und da lass mich noch eine Ergänzung machen, dass da viel dran sein muss an dem, was ich gerade versucht habe zu erklären, glaube ich, kann man daran ablesen, dass in den Unternehmen, wo man es mit einem Partizipationsgebot zu tun hat, wo also über Gebühr so eine kollektivistische Meinungsmache verfolgt wird, irgendwie, wo man alle einbinden will, wo man Zufriedenheit als Ziel hat, als interne Referenz hat, da bildet sich auch eine Hinterbühne, so wie quasi in telleristischen Unternehmen. Also auch da weicht die Wertschöpfung auf die Hinterbühne aus, auch da umgeht man die Gepflogenheiten der Vorderbühne, nur eben hier mit ganz anderen Motiven. Sonst umgeht man die Prozesse im betriebswirtschaftlich hochgezüchteten Unternehmen und hier umgeht man die Pseudobeteiligung und die Zufriedenheitsbemühungen und versucht dann auf der Hinterbühne das zu machen, was wirklich Sinn macht. Und das ist meistens, wenn man das genauer anschaut, sind das dann Einzelentscheidungen von Menschen, die denen Führung zugesprochen wird, denen Kompetenz zugesprochen wird.
Und jetzt muss man ja fast dazu sagen, so unkollegial das klingt, hoffentlich passiert das.
Absolut.
Denn sie bildet sich ja funktional. Ich würde nochmal einen Gedanken, den ich vorhin hatte, der, glaube ich, relevant ist für alle, die sich in diesem Veränderungsprozess befinden, dass sie sagen, wir sind eine total erzkonservative, hierarchische Bude und wir haben erkannt, es muss sich da was verändern. Mhm. Und wir gehen diesen Weg, dass wir sagen, mehr Selbstorganisation in die Teams, was auch immer das bedeutet, dann geht, und jetzt vermische ich mal diese beiden Brillen, Psychologie, Systemtheorie, wie kann ich da drauf gucken, für den einzelnen Menschen eine Orientierungsfunktion verloren. Also vorher war völlig klar, wenn ich mich an den Prozess halte, habe ich alles richtig gemacht. Wenn ich mein Ziel erfülle, habe ich gut gearbeitet. Wenn ich meine 40 Stunden gemacht habe, dann kann mir keiner Faulheit vorwerfen. Das wird jetzt zum Teil weggenommen, weil die Erkenntnis auch da ist, das hilft uns nicht. Und jetzt machen Menschen sich auf die Suche nach anderen Orientierungsfunktionen.
Ja.
Und die finden sie häufig in diesen, wir brauchen mehr Feedbackrunden, wir brauchen mehr Retrospektiven, wir müssen miteinander sprechen, weil ich mir das irgendwie so als Referenz dazu hole. Funktioniert das eigentlich, was ich hier tue? Und das ist das, wo wir auch immer versuchen, darauf hinzuweisen. Frühestmöglich sucht die außen. Also fragt euch, wer gibt euch Feedback aus dem Markt? Funktioniert das Produkt? Jetzt weiß ich gar nicht, Kundenzufriedenheit ist im Einzelfall gar nicht so sinnvoll, aber zum Teil schon. Sind die Kunden eigentlich happy mit dem, was sie da machen?
Ja.
Wird das, also all das, was da draußen zu suchen ist, das gilt es zu finden und den Menschen auch zu zeigen, genau das bietet diese Orientierungsfunktion, sodass diese Diktatur der Masse, wie du das nennst, um mal so ein bisschen Fachsprache reinzubringen, ein funktionales Äquivalent ist für das, was eigentlich wirksam sein müsste.
Ja, und das bringt uns wieder zurück zu dem Anfang dieser Episode, denn Unternehmen versuchen immer Unsicherheit zu absorbieren und Individuen auch. Und ich kann das eben tun, indem ich Rezepte habe oder irgendwelche Methoden habe, Retros habe, was auch immer, das absorbiert alles Unsicherheit. Und deswegen ist Theorie so wichtig, weil die absorbiert auch Unsicherheit. Aber lässt mich nicht vor die Wand laufen in komplexen Situationen. Jetzt kann man nämlich, ich erwische uns ja selber auch dabei bei Intrinsify, ne? Wir sind mitten im Gespräch und dann merken wir, Moment mal, was machen wir hier eigentlich gerade? Und uns fällt es halt schneller auf, weil wir geübt darin sind, in den theoretischen Spiegel zu gucken. Und das ist total hilfreich, weil wir dann uns selber vor den Tretminen bewahren können, in die andere laufend eintreten und damit zu besseren Ergebnissen kommen.
Das ist nochmal ein schöner Punkt. Also uns auch. Ich fange jetzt nicht mehr an, die Geschichte davon zu erzählen, wie Kurswechsel sich mit 10 Leuten, als wir so dieses typische Tisch-zur-Tafel-Problem hatten, versucht hat, eine Organisationsstruktur zu geben.
Lieber nicht.
Wir müssen uns organisieren und wie wir uns so ein halbes Jahr später dabei erwischt haben, dass sich ganz viel Hinterbühne ausgebildet hat. Ich nehme mal das auf, nicht vor die Wand laufen. Wir beide haben gerade ein Bild, du siehst dich halt dein Buch nochmal hoch. Mhm. Liebe Hörerin, liebe Hörer, ich kann dir das sehr ans Herz legen, wenn du nicht vor die Wand laufen willst, Marks Buch zu lesen, Wir führen anders. Und ich glaube, Marc, das spricht für uns beide, wenn wir sagen, wir würden uns sehr freuen, wenn dieses Wir immer größer wird und nicht nur in Unternehmen, sondern insgesamt in der Arbeitswelt deutlich weniger Bullshit stattfinden würde. Ein bisschen davon haben wir angerissen. Vieles davon steht in deinem Buch. Ist gerade so ein Abbinder. Insofern vielen Dank für deine Zeit. Es hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht. Ich glaube, ich hau noch mal in die Shownotes, wo wir dich alles finden, so in den Netzen, das Buch verlinkt und so weiter. Es sei denn, sehr du gerne. Hast noch einen Hinweis, wo wir dich gerade aktuell suchen sollten.
Nee, ich bin viel in LinkedIn unterwegs. Ansonsten, genau, kennst du die einschlägigen Seiten. Ich kann das nur zurückgeben und freue mich auch sehr, dass dieses Wir immer größer wird, dass da wirklich was passiert. Die Sache ist wichtig, finde ich. Also man kann jetzt den Bogen ja auch noch größer spannen. Ich glaube, das ist für unsere Gesellschaft auch wichtig. Also wenn wir uns da verrennen, dann kann das dazu führen, dass immer weniger Menschen Spaß an der Arbeit haben und die Unternehmen immer weniger Wohlstand schaffen. Und das darunter leiden wir alle. Und in die andere Richtung kann sich das großartig entfalten, wenn viele Menschen diese Gedanken aufgreifen, die wir hier spinnen. So ist meine Überzeugung zumindest, dann kann das dazu führen, dass Unternehmen erfolgreicher werden, dadurch steigt Wohlstand, dadurch macht die Arbeit mehr Spaß und das hilft uns als Gesellschaft. Also es geht um was, es Es geht wirklich um was. Und ich freue mich, dass Menschen wie du dazu beitragen, dass diese Gedanken in die Welt kommen. Und dass ich werde oft gefragt, also wirklich oft, ich kriege echt oft E-Mails so von wegen, darf ich das, was du da geschrieben hast, nutzen oder kann ich, ich fand diese Formulierung so cool oder da du hast so eine Grafik gepostet, darf ich die im nächsten Workshop einsetzen? Einerseits fühle ich mich ja total geehrt und andererseits sage ich, wundere ich mich fast schon über die Frage und meine Antwort ist immer natürlich, also bitte.
Bitte, ja, bitte.
Bitte, weil es hilft, also es ist mir, also erstens fällt sowieso auf mich zurück, mein Ego kriegt da keine Probleme, ist alles gut. Und es kommt auch nicht alles von mir. Ich habe mir auch vieles geklaut. Steal like an artist, geiles Buch, ne? Also klau wie ein Künstler. Nix ist einzigartig, nix ist originär und originell. Und ich glaube, dass es geht um was und deswegen ist, hilft es nicht, da irgendwelche Besitzstandsbewahrung zu betreiben, sondern es geht darum, diese Gedanken in die Welt zu bekommen. Und die müssen Unterschied machen und nicht nur theoretische Selbstbefriedigung hervorrufen. Danke, Arne.
Schön, dass du wieder reingehört hast. Mehr Infos zu uns und diesem Podcast findest du unter www.kurswechsel.jetzt.